Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Lahr an der Theia. Samstagabend ist es, also ganz kurz, bevor ich zu einem ganz speziellen Ereignis nach Wien hineinfahre. Und zwar gibt es allen Ernstes einen evangelischen Ball. Und zu dem war ich vorn. Und das Witzige dran ist, dass dieser Ball jetzt am Samstag ist. Früher war er nämlich immer am Sonntag, damit die Pfarrer ausschlafen können. Das heißt, man nimmt also sozusagen auf die Umstände dieser Welt doch mal Rücksicht. Der Sonntag ist zum Ausschlafen da, deswegen macht man einfach den Ball am Samstag. Irgendwie spannend, oder? Schon. Finden Sie nicht? Der Sonntag ist zum Ausschlafen da? War der nicht für was anderes da? Sehen Sie, das sind so diese kleinen Sachen. Diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel ein sehr, 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 sehr bekannter deutscher Journalist hat das einmal in einer Talkshow erzählt, ein sehr alter Herr, der schon ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat. Erzählt eine Geschichte, dass er irgendwo war, bei irgendwas Kirchlichen. Und da waren auch irrsinnig viel weltliche Prominenz eingeladen und dann gibt's also diesen Festakt und danach gibt's eine Einladung zum Essen, halt zu einem Buffet. Und er erzählt, wie der Kardinal dort steht und offenkundig nicht weiß, was er tun soll. Soll er jetzt sagen, lasst uns beten, weil es geht zu. Also keiner wartet drauf, dass jetzt, bevor wir uns aufs Essen stürzen, noch ein Gebet gemacht wird. Und der Kardinal ist völlig überfordert, weil er in einer Situation drinnen ist, die er so kaum erlebt, irrsinnig laut. Und er ist normalerweise halt primär mit christlichen Leuten zusammen, mit Geistlichen zusammen. Und da ist klar, wie das rennt. Also wenn wir das Essen sehen, werden wir ruhig und warten, bis der Älteste oder Höchstrangige oder so sagt, ja, lasst uns beten und kommt der Dankgebet und dann geht's zu. Aber der weiß nicht mehr, was er tun soll. Allen Ernstes, der Kardinal weiß nicht, ob er jetzt ein Dankgebet sprechen soll oder nicht, bevor wir uns zum Essen hinsetzen. Es ist eine wunderschöne Erzählung davon, dass selbst im Kern des Kerns des Christentums ganz normale, regelhafte Abläufe verloren gehen. Also ich selber weiß nie genau, wie ich tun soll. Also ich sitze bei einem Taufgespräch, da bei einem Beerdigungsgespräch, Und weiß nicht, kann ich mir jetzt trauen zu sagen, ja, jetzt machen wir noch ein Gebet? Also das Spannende daran ist, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, dann ist es extrem gut aufgenommen worden. Die Leute waren wirklich froh, gerade natürlich beim Beerdigungsgespräch, wenn man jetzt miteinander betet. Das erwarten sie eigentlich, nur die Pfarrer sind so verunsichert, sind so extrem verunsichert, dass sie nicht mehr wissen, was Sache ist. Und das ist einfach so. Und woher ist das jetzt? Wenn ich da weiß, auf der einen Seite, es wird extrem gut angenommen, also auf gut Deutsch, es kommt gut an. Warum zöge ich dann doch jedes Mal? Naja, weil wir alle in einem großen, großen zeitlichen Strom drinnen sind. Und dieser zeitliche Strom ist genau eine Sache, das Regelverständnis geht in die Hosen. Und zwar siehst du das an eh allem. Der einfachste Punkt, und den kennen wir, ist die Tatsache, dass zum Beispiel unser ganzes Gesetzeswerk nur noch dazu da ist, umgangen zu werden. Das, sagen wir uns ehrlich, gehen wir ins Finanzrecht hinein, wird einfach, dass man noch weniger zahlt, wenn man es sich leisten kann. Das ist eben das Witzige, man muss es sich leisten können, ganz arm zu sein, also zumindest vor der Steuer. Das gibt die dauernde Umgehung. Es gibt in der Schule irrwitzige Probleme, weil ganz viele Schüler also überhaupt nicht mehr wissen, wo sie sind. Ganz ein lieber Freund von mir, mit einer Seilbahn beschäftigt ist, hat mir jetzt erzählt, dass schon wieder ein Kind, also so Volksschulalter, vom Sessellift runtergefallen ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund, wird dir jede Volksschullehrerin, jeder Volksschullehrer sagen, die Kinder können immer ruhig sitzen. Und es wird ihnen auch nicht mehr beigebracht, der Lehrer traut sich es auch nicht mehr und dann schau, was passiert. Am Sessellift musst du ruhig sitzen. Weil wenn du dich dort aufführst wie ein Trottel, dann rutscht doch irgendwie unter dem Sperrbügel durch und batsch. Das heißt, das Ganze ist nicht ungefährlich, wenn Regellosigkeit tötet, wenn das Allgemeine ist, wir vermitteln keine Regeln mehr, wir vermitteln dementsprechend auch kein Verständnis, dass Regeln eingehalten werden müssen, kann lebensgefährlich werden. Also ganz einfach, man darf nicht Auto fahren, wenn man besoffen ist. Na, ist das lustig, die Polizei auszutricksen? Na, ist das super? Schauen Sie in die Verkehrsunfallstatistik hinein. Na? Okay. Habe eine Geschichte miterlebt, bitte, wo ein Motorradfahrer hat geglaubt, er muss in Wien am Ring schauen, wie schnell er fahren kann. Das kannst du nicht tun. Der ist natürlich volle Bulle in einen PKW hineingekracht. Ihn hat es drüber geschleudert, er ist ausgeschlittert, ihm ist nichts passiert. Die Leute, die im PKW drinnen waren, waren tot. Weil das halt wie ein Geschoss in das kleine Auto reingeschossen ist. Regellosigkeit tötet. Regeln haben guten Sinn. Die sind ja nicht sozusagen aus dem Nix entstanden, das sind ja keine statistischen Geschichten, sondern sie sind Dinge, die sich in der Menschheitsgeschichte als günstig herausgestellt haben. Und jetzt hat man etwas, und das heißt Regellosigkeit, und im Fachbegriff heißt es Anomie, also A-K, Nomos, altgriechisch das Gesetz, also kein Gesetz, keine Regelhaftigkeit. Diesen Begriff hat schon der Emil Graf Dürkheim damals in seinem berühmten Buch über den Selbstmord gebraucht als Erklärung für die Vorstellung, warum haben manche gesellschaftliche Gruppen ganz hohe Selbstmordraten, warum manche ganz, ganz, ganz niedere. Und er geht also alle Argumente durch, die es zur damaligen Zeit gegeben hat, und sagt, es stimmt einfach nicht. Es gibt genau ein Kriterium, warum manche Gruppen hohe Selbstmordraten haben. Und das ist die Regellosigkeit, die Gesetzlosigkeit. Ja, wir haben heutzutage eben das besonders schöne System, dass Kinder, denen gar keine Regeln mehr vermittelt werden, die einfach nur tun dürfen, was sie gerade wollen, schlussendlich nicht einmal dazu imstande sind, Sprache zu erwerben, weil Sprache ist ein absolut regelhafter Vorgang. Das heißt dann Grammatik. Wer keine Grammatik hat, der verstummt. Der kann einfach nicht mehr reden. Soweit ist es. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Aus einem sehr einfachen Grund: Morgen ist Sonntag und ich habe einen Predigtext. Und in diesem Predigtext, da geht es um was ganz Spannendes. Da schreibt der Apostel Paulus, ist im Kolosserbrief drinnen, also ihr wisst's eh, ihr habt eine tödliche Schuld, die, weil ihr das Gesetz nicht eingehalten habt. Und dann geht's halt weiter, ne? Aber Gott hat also diesen Schuldschein, der auf euren Namen ausgestellt ist, für ungültig erklärt. Und jetzt stehe ich dort und ich soll morgen das einer Gemeinde predigen. Einer Gemeinde, die natürlich eh noch das höchste Regelverständnis hat. Das haben christliche Gemeinden, religiöse Gemeinschaften haben immer das höchstmögliche Regelverständnis. Das hängt damit zusammen, dass sie müssen sich mit Geboten auseinandersetzen. Es geht nicht anders. Weil alle Religionen auf dieser Welt irgendwelche Gebote haben, meistens ziemlich gleiche. Trotzdem werden die in diesem Zug der Zeit drinnen sein. Sie werden da drinnen sein. Und sie werden, wenn ihnen sogar Schuldschein ist getilgt, es wahrscheinlich nicht verstehen. Wahrscheinlich nicht. Und wissen Sie weshalb? Da geht es nämlich nicht darum, was hast du gegen die Gebote gemacht. Das heißt, wenn umbracht, kann man im Allgemeinen sagen, nein. Also es geht jetzt einmal davon aus, wird in der Gemeinde nicht vorgekommen sein. Du kannst fragen, hast wen beraubt? Werden die auch alle sagen, nein. Hast was gestohlen? Da wird's also, wenn die Leute jetzt schon vertieftes Bewusstsein haben, ein bisschen schwierig werden, weil manche werden sagen, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da in irgendwas drin, was weiß ich, Kinderarbeit, dritte Welt, und ich kaufe mir den Fetzen, weil er besonders billig ist, und wie schaut das aus? Ich verbrauche das ganze Benzin, was werden meine Urenkel, wie werden die leben, wenn ich das jetzt alles verfahre, stehle ich denen das? Also da kann durchaus was sein. Da kann dann die Fragestellung gerichtet werden, redest du böse über andere Leute? Also richtig, richtig schädigend bös über andere Leute und so weiter und so fort. Und da würden sie Antworten geben. Und dann müssten sie einfach hingehen und abhakeln und Das ist ja das, was die römisch-katholische Kirche ganz lang gemacht hat, den sogenannten Beichtspiegel ist es. Da kommt einer in den Beichtstuhl und der Pfarrer fragt ihn einfach so eine Checkliste durch. Also Beichtspiegel ist einfach eine Checkliste. Und dann sagt man, das und das und das hast du falsch gemacht, das steht auf dem Schuldschein drauf. Genau das. Und das ist der vergeben. Und eine Ruhe ist. Ich weiß nicht, ob eine Gemeinde im Jahre 2012 das noch verstehen würde. Würden die nicht anfangen mit unglaublichsten, tiefsten Selbstzweifeln? Wenn es um Schuld geht, würden die nicht in sich graben bis zum Endlos und sagen, ja, und na, meinen Kindern geht's vielleicht nicht so gut, was habe ich da in meinem Leben alles falsch gemacht? Sind ganz viele Leute. Oder irgendwie, ich bin irgendwann einmal krank geworden, was habe ich da falsch gemacht und so. Also alles vollkommen frei schwebende Dinge, für die es keine wirklichen Antworten gibt. Und dann passiert Folgendes. Entweder würden die so einen Schuldzettel, wenn ich denen in die Hand drücke, schreibt was drauf, vollschmieren und sagen, sie haben überhaupt keinen Platz, sie bräuchten 1000 Seiten. Es fällt ihnen immer was ein. Oder sie würden gar nichts draufschreiben. Und das ist unsere heutige Situation. Zwar ist das Angebot Gottes da. Deine Lebensschuld ist dir vergeben. Du kannst jetzt richtig leben. Das, was dich am vollen Leben hindert, ja, das ist weg. Aber, werden die Menschen noch verstehen, worum es bei Schuld und worum es bei Sünde überhaupt geht? Oder werden sie nur noch in einer schon fast selbstzerstörerischen Art und Weise in sich graben, weil ihnen die Regeln einfach unbekannt sind? Was werden sie tun? Was werden sie, lieber Hörer, lieber Hörerin, tun? Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz behüteten Abend. Ich wünsche euch morgen einen Sonntag, wo ihr echte, totale Vergebung erlebt. Wo euch klar ist, es geht nicht darum, dass ihr ewig weiter in euch herumgrabt, sondern es geht darum, dass ihr Vergebung einfach annehmt. Dazu aber behüte euch der Heilige Geist. Amen.